Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Es lebe der König. Mit diesem Jubelruf hat das Volk Israel um das Jahr 1000 vor Christus seinen ersten König willkommen geheißen. Sein Name Saul. Über seine besonderen Fähigkeiten und seinen Charakter erfährt der geneigte Bibelleser zunächst einmal so gut wie nichts. Nur rein äußerliche Eigenschaften werden genannt. Saul ist jung, er ist schön und er ist einen Kopf größer als die meisten anderen Männer in Israel. Je länger er im Amt ist, desto deutlicher tritt jedoch zutage, dieser Saul hat auch gewisse Schwächen. Besonders im Verhältnis zu seinem erwachsenen Sohn Jonathan scheint es unüberbrückbare Gegensätze zu geben. Vor allem, dass Jonathan wegen seiner militärischen Verdienste hohes Ansehen im Volk genießt, kann Saul kaum ertragen. Im 1. Samuelbuch, Kapitel 15, das im Mittelpunkt dieser Sendung steht, geht es um weitere Vorkommnisse, die Saul zunehmend als ungeeignet erscheinen lassen, um das Volk Gottes als König zu regieren. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sendereihe Durch die Bibel und heiße Sie nun herzlich willkommen. Mehrmals hatte König Saul versucht, die von seinem Sohn Jonathan errungenen militärischen Erfolge für sich selbst zu verbuchen. Dann war es sogar zu einer Situation gekommen, dass er über Jonathan die Todesstrafe verhängen wollte, weil dieser aus Unwissenheit gegen einen ziemlich unsinnigen Erlass verstoßen hatte. König Saul hatte von seinen Soldaten verlangt, einen ganzen Tag lang zu fasten, obwohl sie in den Auseinandersetzungen mit den Philistern eigentlich besonders viel Kraft brauchten. Jonathan hatte sich an einer Honigwabe gütlich getan. Nur durch die Solidarität des Volkes, das Jonathan wahrscheinlich durch Zahlung eines Geldbetrages auslöste, kam er mit dem Leben davon. In Kapitel 15 des 1. Samuel-Buches werden wir nun miterleben, wie sich König Saul ganz offen gegen den Willen Gottes stellt und wie er schlussendlich seine Königswürde verliert. Gleich am Anfang des 15. Kapitels geht es um die erbitterte Feindschaft zwischen den Israeliten einerseits und den Amalekitern mit ihrem König Agag andererseits. Im alttestamentlichen Buch Esther wird berichtet, wie der Amalekiter Haman als persischer Regierungsbeamter den Plan fasst, die jüdische Bevölkerung vollständig auszurotten. Haman lebt zwar erst Jahrhunderte nach König Saul, so dass es hier keine direkte historische Verbindung gibt, aber dieser Plan zeigt, was für einen unglaublichen Hass die Amalekiter gegen die Israeliten hegen. Schon im 2. Buch Mose wird berichtet, wie sie den Israeliten einen Schlag versetzen wollten, kurz nachdem diese aus Ägypten geflohen und mit Mose in der Wüste unterwegs waren. So viel vorweg zu der erbitterten Feindschaft, die zwischen diesen beiden Völkern besteht. Das mag erklären, warum die Israeliten im nun folgenden Bibelabschnitt nicht gerade zimperlich mit den Amalekitern umgehen. Hier nun also die ersten Verse aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 15. Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hinab und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Das klingt wirklich überaus grausam. Aber ich möchte Ihnen gern an dieser Stelle einen Abschnitt aus dem 5. Buch Mose vorlesen. Da wird der nachgewachsenen Generation der Israeliten erklärt, warum es im Grunde keinen Frieden mit den Amalekitern geben kann. Zitat: Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt, wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie sie Gott nicht fürchteten. wenn nun der Herr, dein Gott, dich vor allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Soweit das Zitat aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 25. Unter König Saul scheint nun also der Zeitpunkt gekommen zu sein, dass es den Amalekitern tatsächlich an den Kragen gehen soll. Wahrscheinlich auch, damit sie in Zukunft nicht noch größeres Unheil stiften können. Doch Saul nimmt den Auftrag, der ihm durch den Propheten Samuel von Gott gegeben wird, nicht richtig ernst. Er verschont einige von den Amalekitern, was dann, Jahrhunderte später, dazu führt, dass der vorhin erwähnte Haman das ganze jüdische Volk ausradieren will. Ohne Zweifel wäre es dazu gekommen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Anders ausgedrückt, das harte Vorgehen gegen die Amalekiter, wie es im 1. Samuel-Buch geschildert wird, erklärt sich erst so richtig im Rückblick auf den viele Jahrhunderte schwelenden Konflikt. Ich lese nun weiter ab Vers 4. Saul wurde also von Samuel aufgefordert, gegen die Amalekiter vorzugehen. Da bot Saul das Volk auf, und er musterte sie zu Telem, 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, legte er einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht, weicht und zieht weg von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe. Denn ihr tatet Barmherzigkeit an allen Israeliten, als sie aus Ägypten zogen. Da zogen die Keniter fort von den Amalekitern. Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt. Alles, was König Saul bis zu diesem Punkt gegen die Amalekiter unternommen hat, ist im Einklang mit dem Auftrag geschehen, den der Prophet Samuel ihm von Gott überbracht hat. Mit einem Schlag kann er die Amalekiter allerdings nicht besiegen. Das geht aus der Formulierung in Vers 7 hervor. Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Schur. So werden sie auch in späteren Jahrhunderten immer noch ein Problem für Israel darstellen. Für den Moment ist aber entscheidend, dass König Saul plötzlich damit beginnt, eigenmächtig, das heißt gegen die Anweisungen Gottes zu handeln. Denn in den Versen 8 und 9 wird nun berichtet, und Saul nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen, und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwerts. Aber Saul und das Volk verschonten Agag, und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war, und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Tja, mit Agag, dem König der Amalekiter, hat Saul offenbar Mitleid. Und was den Besitz der Amalekiter betrifft, denkt er sich wohl, wäre doch schade, dies alles zu vernichten. Ich weiß, den meisten von uns fällt es schwer, in dem Handeln Sauls einen Fehler zu entdecken. Aber Gottes Entschluss stand fest, durch die Hand Sauls sein Gericht über die Amalekiter kommen zu lassen. Doch dieser Entschluss wird nun durch Sauls Eigenmächtigkeiten torpediert. Weiter ab Vers 10. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel, dem Propheten, »Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt.« Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Der gute alte Samuel. Er hatte Saul einst zum König gesalbt und war ihm in guten wie in schlechten Tagen zur Seite gestanden. Es schmerzt ihn, nun von Gott zu hören, dass Saul seiner Berufung nicht gerecht geworden ist. Sicherlich fühlt sich Samuel auch ein Stück weit für Saul verantwortlich. Hätte er ihm öfter mal ins Gewissen reden oder ihm, wie man so schön sagt, die Leviten lesen sollen? Nun ist es zu spät. Gottes Entschluss steht fest. Saul kann nicht länger König von Israel bleiben. Und Samuel hat die Pflicht, Gott gehorsam zu sein und die nötigen Schritte einzuleiten. Ich lese weiter ab Vers 12. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, »Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt.« Samuel aber antwortete, »Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre?« Saul sprach, »Von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, und zwar, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott, an dem andern haben wir den Bann vollstreckt.« Was für ein Schlitzohr dieser Saul doch ist! Als er sich von Samuel ertappt fühlt, hat er sofort einige Ausreden parat. Die Tiere seien zu ihm gebracht worden, um sie dem Herrn zu opfern. Und wirklich nur die Besten von den Besten habe man zu diesem Zweck verschont. Die Art und Weise, wie Saul sein Verhalten durch ein paar positive Aspekte schönreden will, funktioniert auch heute noch ganz gut. Warum sonst bekommen die Bürger eines Landes beispielsweise mitgeteilt, wie hoch die Einnahmen aus der Tabak- und Alkoholsteuer in diesem Jahr voraussichtlich sein werden, ohne gleichzeitig eine Zahl genannt zu bekommen, wie viele Menschen den Folgeschäden des Tabak- und Alkoholkonsums zum Opfer fallen. Aber auch ich selbst bin schon der Versuchung erlegen, mit vorgeschobenen Gründen mein eigenes Tun zu rechtfertigen. So habe ich mir direkt nach Abschluss meiner Ausbildung ein altes Auto zugelegt, so eine richtige Schrottkiste. Als alleinstehender junger Pastor war ich vollkommen zufrieden damit. Und es war mir auch egal, dass es manchen Leuten richtig peinlich war, wenn ich dieses Auto vor ihrem Haus parkte, um bei ihnen einen Hausbesuch zu machen. Doch eines Tages trat bei mir unverhofft ein Sinneswandel ein, und ich fing an, zu Gott zu beten. Ach Herr, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir schon gern ein vernünftiges Auto zulegen. Du weißt, dass es keinen guten Eindruck macht, wenn ich bei den Leuten mit meiner Rostlaube auftauche und sie damit in Verlegenheit bringe. Aber, lieber Herr, im Augenblick weiß ich gar nicht so recht, wie ich ein neues Auto finanzieren könnte. Weißt du nicht einen Rat? Nun, tatsächlich war es mir auf einmal peinlich, mit meinem alten Auto durch die Stadt zu fahren. Aber wissen Sie warum? Weil ich zwischenzeitlich eine junge Dame kennengelernt hatte, der ich nicht zumuten wollte, sich mit diesem Auto zu einem Wochenendausflug abholen zu lassen. Heute kann ich über diese Geschichte lachen, aber damals redete ich mir tatsächlich ein, wegen meiner Tätigkeit als Pastor ein besseres Auto haben zu müssen. So leicht lügt man sich manchmal selber in die Tasche. Doch nun wieder zurück zu Saul. Als Samuel die zur Seite geschafften Tiere der Amalekiter blöken hört, verweist Saul ganz schnell auf das Volk, das ihn schier genötigt habe, die Tiere anzunehmen, um sie Gott als Opfergabe darzubringen. Weiter ab Vers 16. Samuel aber antwortete Saul, »Halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit dir diese Nacht geredet hat.« Er sprach, »Sag an.« Samuel sprach, »Ist's nicht so? Obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel?« Saul antwortete Samuel, »Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal.« Es ist schon erstaunlich, wie sehr König Saul an seiner Version der Geschichte festhält. Wahrscheinlich glaubt er inzwischen selbst an das, was er seinem treuen Weggenossen Samuel erzählt. Ein kleines Wörtchen im zuletzt vorgelesenen Vers 21 sollten wir aber auf keinen Fall übersehen. Saul sagt zu Samuel, »Einige von den Schafen und Rindern wurden verschont, um deinem Gott zu opfern in Gilgal.« Normalerweise wäre zu erwarten, dass er sagt, um meinem Gott zu opfern oder um unserem Gott zu opfern. Aber anscheinend hat sich Saul innerlich bereits von Gott distanziert. Vers 22. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleichwie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Das ist einer von diesen ganz besonderen Versen des Alten Testaments, die heute noch genauso aktuell sind wie vor mehreren tausend Jahren. Unser Gehorsam gegenüber Gott lässt sich durch keine noch so gute Tat und durch kein noch so großes Opfer übertreffen. Denn wer Gott Gehorsam entgegenbringt, akzeptiert dadurch auch die Position, die ihm selbst als Mensch zukommt. Ich habe den Eindruck, dass vielen Christen heutzutage das Gespür dafür fehlt. Sie sehen in Jesus Christus ihren Freund, der mehr oder weniger mit ihnen auf derselben Stufe steht. Doch entspricht das den Tatsachen? Und ist es überhaupt erstrebenswert? Stellen Sie sich vor, ich würde behaupten, der amerikanische Präsident sei ein guter Freund von mir. Würde mich das in den Augen anderer Leute zu etwas Besonderem machen? Nein, würde es nicht, weil jeder insgeheim denken würde, was für ein Schwätzer. Doch wenn umgekehrt der amerikanische Präsident in einem Interview meinen Namen nennen und mich als seinen Freund bezeichnen würde, dann hätte das ein vollkommen anderes Gewicht. Genau aus diesem Grund hüpft mein Herz vor Freude, wenn ich im Johannesevangelium Kapitel 15 lese, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Auch Sie und ich, liebe Hörer, wir dürfen Jesu Freunde sein. Zurück zu Samuel und Saul. In Vers 22 wurde Samuel mit den Worten zitiert, siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Und dann fügt Samuel hinzu, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Jetzt, nachdem Gott bereits den Entschluss gefasst hat, dass Saul nicht länger der König von Israel sein darf, wird Saul anscheinend einsichtig. Aber dass er nach seinem Eingeständnis, ich habe gesündigt, sofort die Entschuldigung hinterher schiebt, ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme, das macht mich stutzig. Im Innersten seines Herzens, so jedenfalls mein Eindruck, fühlt er sich weiterhin unschuldig. Eines muss man Saul allerdings zugestehen. Die Meinung anderer Leute und was sie von einem erwarten, das kann wirklich jedem von uns heftig zusetzen. Denn tief in uns drin schlummert das Bedürfnis, von anderen gemocht und anerkannt zu werden. Und manch einer sieht es auch als seine Christenpflicht an, möglichst in Harmonie mit anderen zu leben. Das ist auch völlig in Ordnung, solange der Gehorsam gegenüber Gott die höchste Priorität bekommt. Zurück zu unserem Bibeltext. Saul gesteht also vor Samuel seinen Ungehorsam ein, verweist aber zugleich auf das Volk, das ihn dazu gebracht habe, einige Tiere der Amalekiter zurückzubehalten. Und dann bittet er Samuel, gemeinsam mit ihm vor Gott zu treten, um, ja, wahrscheinlich um darum zu beten, dass er doch weiterhin König von Israel bleiben kann. Doch Samuel ist dazu nicht bereit, zumal er ja selbst schon, Vers 11, eine ganze Nacht lang wegen dieser Sache zu Gott geschrien hat. Ab Vers 25 wird die Bitte Sauls wiedergegeben und wie Samuel darauf reagiert. Saul bittet, und nun, vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen, und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Und als sich Samuel umwandte, um wegzugehen, ergriff ihn Saul bei einem Zipfel seines Rocks, aber der riss ab. Da sprach Samuel zu ihm, Der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist. Gemeint ist Gott. Und es gereut ihn nicht, denn es ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Samuel will hier zum Ausdruck bringen, dass Gott sich die Sache mit Saul nicht einfach nur anders überlegt hat. Gottes Entschluss, Saul zum König zu machen, war nicht unüberlegt. Denn Gott ist nicht jemand, der heute so und morgen so entscheidet. Dafür aber ist Saul wankelmütig geworden. Er will einerseits Gott, dem Herrn, Opfer darbringen und meint andererseits, ihm nicht gehorsam sein zu müssen. Allein aus diesem Grund hat Gott den Entschluss gefasst, Saul die Königswürde abzuerkennen und sie einem anderen zu übertragen. Neben aller Tragik ist das für den bisherigen König auch schlichtweg ein peinlicher Vorgang. Er hat Angst davor, bloßgestellt zu werden. Weiter ab Vers 30. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Und Samuel sprach, bring Agag, den König von Amalek, zu mir. Und Agag ging hin zu ihm, zitternd, und sprach, fürwahr, bitter ist der Tod. Samuel aber sprach, wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Frauen. Und Samuel hieb den Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. An der Absicht Gottes, die Amalekiter für ihr Tun zu bestrafen und sie zu vertilgen, hat sich nichts geändert. Deshalb muss nun Samuel das tun, was Saul zu tun versäumt hat. Und hier noch die beiden letzten Verse von Kapitel 15. Und Samuel ging hin nach Rama. Saul aber zog hinauf in sein Haus zu Gibea Sauls. Und Samuel sah Saul fortan nicht mehr bis an den Tag seines Todes. Aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es dem Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Dem Herrn hat es gereut, dass er Saul zum König gemacht hatte. Fast hört es sich so an, als ob Gott letztlich eingestehen muss, doch einen Fehler gemacht zu haben, als er Saul zum König machte. Doch das ist hier nicht gemeint. Saul ist derjenige, der versagt hat. Und das tut Gott von Herzen leid. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, muss er Saul, den ersten König der Israeliten, durch einen anderen Mann ersetzen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann erfahren Sie auch, wer der Nachfolger von König Saul wird. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.